Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Enthusiasten da draußen an den Podcast-Endgeräten. Euer wöchentlicher Futsal-Podcast ist wieder da, jetzt wieder wöchentlich. Hier am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer und euer geliebter Redner der Vernunft und des Futsal-Sports, der Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian, du alter Sophist, Demagoge, keine Ahnung, welche Wörter hast du immer noch drauf?
Jetzt da hast du Begriffe von mir gelernt, ne?
Ja.
Mein Lieber. Hallo Daniel und hallo alle zusammen. Nein, weder Sophist noch Demagoge. Wobei, man kann sich nicht immer ganz frei sprechen. So muss man es, wenn man ethisch reflektiert ist, auf jeden Fall sagen. Mhm. Genau, aber all diese Fachwörter aus der Philosophie, Daniel, die brauchen wir heute nicht. Ich freue mich auf ein bisschen Futsal-Talk mit dir. Ja, was gibt's denn so in der Welt des Futsals?
Tatsächlich habe ich jetzt mal ausnahmsweise gar keine so lange Liste, was aber auch gar nicht schlimm ist, denn wir könnten uns dann mal wieder Regionalligen widmen. Haben wir gar nicht mehr lange gemacht.
Mhm, ja.
Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so wild, wenn wir jetzt gar nicht so viel Futsal-News haben, aber ein bisschen was kommt immer zusammen in einer Woche. Mhm. Und ja, beginnen wir, glaube ich, mit der für den Futsal bedeutsamsten, für den deutschen Futsal, und zwar die Nominierung für die nächsten Lehrgänge, beziehungsweise auch für die Länderspiele gegen Spanien.
Ja.
Und da haben wir den neuen Kader.
Ja.
Ja, nicht den neuen Kader, den aktuellen Kader mit neuen Gesichtern, aber auch Gesichtern, wo man sich mit Sicherheit fragt, wann ist denn, also wie wenig muss man in der Bundesliga spielen, um dann wirklich mal rauszufallen?
Ja.
Ja. Was ist denn, ich überlasse dir den Vortritt.
Ich weiß, dass, warum du mir den Vortritt lässt, ist ja auch dein Verein betroffen. Nee, aber lass uns doch erstmal auf die positiven Sachen eingehen. Hier der gewählte, einer der gewählten besten Alas der aktuellen bisherigen Saison, so könnte man sagen, Gianluca Alessandro vom SV Pars, ist nominiert als Feldspieler, als neu, also als Rookie, als Neuling in der Nationalmannschaft. Über den haben wir ja in der letzten Folge kurz gesprochen. Das ist auf jeden Fall cool, das freut mich. Ja, das ist so die Erneuerung im Kader, also ein neuer Spieler, den man bisher noch nicht gesehen hat. Ansonsten sieht der Kader so wie bisher eigentlich auch immer wieder aus. Also Fuad Aknima dabei vom MCH, Suat Ak von Weilimdorf, Luis Dres vom MCH, Grünberg vom HSV, Herterich vom, von Jani Regensburg, Martic vom MCH, Meier vom HSV, Oliveira vom MCH, Saglam vom HSV, Schulz aus Berlin, Söser vom Weidemdorf, Strickhardt vom MCH und Christopher Wittig, ja, als einziger Spieler von Hot 05 Futsal. Das waren die Feldspieler, Daniel. Ist dir da irgendwie was aufgefallen?
Vom Gehör? Nee, ich würde das auch zusammenfassen. Vielleicht das Einzige für mich ist, seit jeher, er hat ja auch nicht viele Einsatzzeiten, ist eben euer MCH-Spieler, der Vitrid Martic. Mhm. Aber es braucht halt auch Alternativen. Das ist eher so der Punkt. Mhm. Also ich würde, ist so ein Spieler, der jetzt für mich jetzt nicht unbedingt Nationalspielerqualität hat, aber muss halt sagen, wir können ja auch nur die deutschen Spieler nehmen, die wir in der Bundesliga sehen. Oder im deutschen Futsal, wie auch immer. Das ist halt ein Ding. Aber gehört er schon zu den top-deutschen Spielern?
Ja.
Von daher ist es okay, wir können halt nicht absolut reden. Also, ist mal so, im Gesamtbild Leistungsbild der gesamten Futsal-Bundesliga inklusive der Legionäre fällt er stark ab. Du, aber dann dampfst du das Feld auf die deutschen Spieler zusammen und dann ist es halt okay.
Ich verstehe das absolut, was du, also ich kann das nachvollziehen, ja, auch wenn ich vielleicht nicht immer der gleichen Meinung bin, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Ich denke, hier geht es halt darum, dass man halt hier einen Linksfuß hat, ne? Und Linksfüße waren seit jeher rar gesät. Du hast aber jetzt natürlich, also Wittig hast natürlich auch auf der Position, du hast Strickert, Pedro Strickert, der auch eine sehr starke Saison als Aler Linksfuß spielt. Und jetzt auch neu dazu der Gianluca Alessandro, der, ich weiß gar nicht, ob er, doch, aus meiner Sicht war es ein Linksfuß. Aber ja, unabhängig davon ist es halt ein Lefty, ein Linksfuß. Die sind halt sehr selten und hat sicherlich einen Grund dann, oder das ist auch einer der Gründe, warum er, ja, obwohl deiner Meinung nicht jetzt top auf seiner Position, aber halt Linksfuß. Und das ist wichtig fürs Gesamtkonzept der Mannschaft, ne?
Ja, genau, Linksfüße fehlen uns auch Nominierung. Echt. Also nochmal, die Nominierung per se ist nicht ungerechtfertigt. Es zeigt aber auch, wie breit das Spektrum in der Bundesliga ist und wie klein die Gruppe von Spielern ist, auf die Marcel am Ende auch zugreifen kann. Ja. So, das ist so eher der Punkt. Ne? Ja, aber lass uns lieber über eine andere, und ich weiß ja auch, dass du auch in der Position Streitpunkte siehst, die Torwartposition. Pavlos Wiegels geht gar nicht. Nein. Spaß. Ich hab sonst macht nur sie Spaß. Der Futsalökonomist macht nie Spaß. Nein, Pavlos, Philipp spielen eine gute Saison. Stabil auch in dem Verein. Stamm. Ja, machen da gut. Pavlos hat ja das Knie, wie haben wir es genannt? Das Kniefallsyndrom.
Kniefallsyndrom, ja, genau. Das hatte ich letztes Mal so betitelt, genau.
So, Pavlos, melde dich doch mal. Erklär doch mal was dazu. Wenn ich mal spannend, ob er trainiert und ob er das selber sieht, vielleicht will er ja auch damit was erreichen und trainiert erst. Und so ist immer diese bewusst Überstrapazierung und irgendwann automatisiert sich es besser.
Ja, aber er kann ja einfach Philipp fragen, weil der hatte dieses Kniefallsyndrom ja als erstes und hat es jetzt ein bisschen auskuriert. Auch überragend aktuell in Form. Ja, also von daher, die beiden, die können sich auf jeden Fall in ihrer Entwicklung die Hände reichen. Immer wieder ähnliche Schritte. Ja, die beiden sind auf jeden Fall interessant und sicherlich die beiden deutschen Top-Torhüter aktuell. Nur die Nummer 3, die macht mir so ein bisschen, rein rational gesehen, irgendwie Kopfschmerzen. Der Christian de Groot, der ist ja jetzt nun auch in der Bundesliga nicht mehr so aktiv oder nicht mehr so häufig im Tor. Und euer Wu, der U19-Nationalkeeper oder ehemals ein U19-Nationalkeeper, weiß gar nicht, ist er da noch? Aber unabhängig davon, der ist jetzt euer Stammkeeper in Düsseldorf, was mich sehr freut. Also da kommt was nach. Und dann habe ich mich halt gefragt, ja, was macht der de Groot in diesem Kader noch? So, ne? Das ist halt eine berechtigte Frage, denke ich.
Ja, ich als Fortuna und auch als, ich kenne Chris ja jahrelang aus den Ligen, jetzt im Verein. Super Kerl, habe immer gerne mit ihm zusammengearbeitet. Vom Typ her auch ein freakiger Typ. Also ich glaube, den hat man auch einfach gerne so im Kader mal. Vielleicht ist es auch so ein Punkt, dass der einfach so ein bisschen Lockerheit reinbringt. Kann sein. So, aber wir können ja nur nicht auf Leistung gehen. Und ich meine, er war teilweise dritter Torwart hinter Wu und hinter Azizi. So, und ganz ehrlich, wir wollen Jugendtalente fördern. Wir haben gerade angesprochen, dass wir auf den Spielerpositionen gar nicht viele Optionen haben. Jetzt haben wir aber auf der Torhüterposition extrem viele Optionen. Und gerade Martin Wu, ja, der auch noch im relativen Vergleich zu Chris steht, wird hier nicht bedacht, ist für mich an dem Punkt jetzt nicht nachvollziehbar.
Ja, vielleicht erwartet hat man da wieder, weiß nicht, konzeptionell den Torwart, der auch Feldspieler sein kann, ich weiß es nicht.
Ja, aber Martin ist ja auch stark im Feld, das ist es ja.
Ja, pass auf, genau, das ist der Punkt. Ach so. Ich komme nämlich jetzt auf einen wichtigen Punkt, der mir da durch den Kopf geht, weil Shahin Rassi ja im Verein entsprechend entscheidet, also Chris de Groot zwischenzeitlich auf den dritten Platz im Tor gestellt hat. Und jetzt auch auf Wu setzt und dem auch jetzt aktuell zum Stammtorwart gemacht hat. Und da ist eben die Frage, inwieweit sich da die Trainer der Nationalmannschaft dann auch mit dem Trainer Shahin Rassi in Austausch bewegen. Denn es hat ja seine Gründe, dass der Wu aktuell spielt in der Bundesliga und der Chris de Groot nicht. Und dann ist halt interessant, warum nominiert man halt Chris de Groot? Ne? Leistungsspezifisch vom Torwartspiel aus kann es halt aktuell nicht sein. Ne? So, und ich fände es echt geil, wenn da jetzt zum Beispiel der Wu im Tor also als dritter Torwart mitfahren würde.
Passt
Das
ja auch.
wäre,
Junger Spieler, dritter
genau.
Torwart, perfekt.
Ja, genau. Top. Den würdest du mitnehmen, die Erfahrung sammeln lassen. Und das hilft ihm, gibt ihm echt auch nochmal einen Schub, vielleicht auch in der Motivation, nochmal wirklich hier und da an bestimmten Sachen zu arbeiten. Ja,
Aber
wie
jetzt kommt wieder
gesagt.
der Punkt, Sebastian, den wir immer wieder anbringen. Es kann halt sein, dass ein Martin Wu, aber auch ein Johnny Goede oder auch ein Baja von Paas, der eine gute Saison spielt, keine Zeit haben. So, und dann haben wir
Ja.
mehrfach gefordert, dann macht es doch transparent. Ja, dann schreibt doch hin, Wu oder wer auch immer, angefragt, keine Zeit oder wie auch immer. Und dann kann man sich selber sehen, okay, Christe Groth ist ja nicht die dritte Lösung. Er ist halt einfach die fünfte Lösung, aber er ist der Einzige, der Zeit hat.
Ja, aber wie gesagt, dann frag mal, also ja, ich kann es verstehen, Daniel, aber wie du schon sagst, wir haben keine Informationen, wir beide reden hier. Zwei Kumpels, die miteinander über Futsal quatschen, und das könnte jeder sein, dann schlussendlich. Und zudem sind wir Kunstfiguren, muss man auch sagen. Das heißt, wir distanzieren uns natürlich von den persönlichen Auseinandersetzungen. Nein, kann ich alles nachvollziehen. Nur, wie gesagt, dann frage ich mich, wie viele deutsche Torhüter sind noch in der Bundesliga, weil du müsstest dann jeden anderen den Vorzug geben, aktuell, der irgendwie mitspielt. Dann musst du den Kadi Dibra nominieren von NCA. Der spielt überragend, wenn er auf dem Platz steht. Und ja, wie gesagt, ist so vielleicht nicht so gut am Fuß mit dem Ball. Aber den musst du dann halt auch hier nominieren, anstatt Christe Groth. Eigentlich.
Ja, Kadi. Hat zwar einen Aussetzer gehabt, aber es hat ja auch schon Bless und
Nee,
Wiggins Aussetzer in der Liga. Ja, also das
kommen wir gleich drauf.
kann man.
Aussetzer, das war abgefälscht, wollte ich nur kurz
Ah
sagen.
ja,
Aber
natürlich. Sind da wieder
ich war in der
deine
Halle.
Schäfchen in Schutz. Aber nee, alles
Ja,
gut. Aber selbst wenn,
ja,
weißt
ich weiß, was du meinst.
du?
Genau, er hat Spielpraxis und entwickelt sich. So, und
Ja.
du musst halt immer Entscheidungen treffen, die für die Gegenwart und dann schlussendlich auch die Zukunft nachhaltig sind. Und Christi Groth ist aktuell keine nachhaltige Nominierung, ganz einfach.
Weißt du, was ich mal gerne sehen würde? Ein Spiel unter der Nationalmannschaft gegen die Best of Legionäre.
Ah ja, das wäre
Das
auch
wäre mal
geil.
stark. Marquinhos, Djindic. So, boah, da kannst ja wirklich jetzt da viele zusammenholen, die da geil performen und dann mal zeigen, was halt so geht. Remenez, ja, so wäre schon geiler Kader. Und den könnte man noch da reinstecken. Muss man Hudacek oder Chovtorov, ja, auch von
Ja,
Fortuna. Kennt
Paolo
so viele
Garibaldi von
Pusic.
NCA, es gibt
Ja,
so
so viele geile
geile
Kicker.
Ribeiro, kannst alle so, also.
Ja, also da gibt es schon geile Kicker, die da reinpacken kannst. Es wäre mal stark, aber auch einfach so gutes Event. Wir sind Baller League, können wir auch gleich drüber sprechen. Oder Baller League.
Ach
Ja,
so,
auch
die
so ein
gibt es auch
bisschen mehr in
noch.
diese Event-Charakter. Es hat gar keinen ernsten Charakter, sondern wir aus Fun. Lass die mal gegeneinander
So
spielen.
eine Art All-Star-Game, wa? So
Ja.
Legionärs All-Stars und deutsche All-Stars. Was auch immer. Ja,
Why
spannend.
not?
Ja,
Okay.
Event, ja, auf jeden Fall. Auch da kann man sich an bestimmten anderen Sportarten international sicherlich orientieren, ne? Basketball, NBA und so weiter, ne? Sollte man sicherlich mal drüber nachdenken. Aber wir äußern ja einfach nur interessante Ideen. Wir haben Fantasie, Daniel. Ist das nicht
Yes.
schön?
Und
Ja.
na gut, wir haben einen neuen Spieler. Haben wir denn, fällt dir ein Spieler in der Liga ein, wo du jetzt sagen würdest, jetzt hatten wir letztens den Gianluca ja uns schon rausgepickt, aber der ist nun jetzt dabei. Gibt es denn sonst deutsche Namen, die noch rumfliegen, die dir jetzt einfallen?
Gute Frage. Also,
Also nicht deutsche Namen, deutsche Spieler. Also.
ja, wie gesagt, auf der Torwartposition fallen mir anstatt Christe Groth auf jeden Fall zwei, drei ein. Also von Celani bis Kadi Dibra. So,
Genau, die
die.
Position ist da viele
Also,
Optionen.
da hast du einfach bessere Optionen. Vor allem hier, Kadi Dibra ist auch erst Mitte 20, muss man auch nicht vergessen. Ne? Also der ist jetzt noch nicht Mitte 30. Sowas in der Art. Ja, aber bei den Feldspielern muss ich schon sagen, sehe ich da aktuell keine großartigen Alternativen zu dem, was auf dem Platz steht. Ich sehe
Ich auch
schon einen
nicht.
sehr starken. Ich würde mich einfach zum Beispiel freuen, dass der Pedro Strickhardt jetzt Spielzeit kriegt, weil der echt auch jetzt gegen Regensburg wieder sehr stark performt hat, auch ein schönes Freistoßtor gemacht hat. Das zum Beispiel, also ist sicherlich auch einer, der in der Bundesliga von Vorlagen und Toren auch unter den Top 5 ist,
Weißt du, ob
sicherlich.
Filatov einen deutschen Pass hat?
Das weiß ich nicht. Liebe Berliner, gibt uns noch Rückmeldungen. Hatten wir nicht schon letzte Woche irgendwie eine Anfrage nach irgendwas?
Genau.
Ah ne, das war der Gianluca, aber der hat sich ja jetzt geklärt
Ja,
über
genau,
den
stimmt. Da wissen
Telefon.
wir es. Der
Genau.
Deutscher ist ja richtig.
Verpasst.
Das ging
Ja,
schnell.
weil,
Einfach der
ja.
Marcel hat es gehört. Ja, erklär das für euch. Ich nominiere den
Genau.
einfach.
Genau. Fanden wir gut. Nein, aber ja, liebe Berliner, sagt uns doch mal, ob der Federtopf vielleicht
Auch
einen deutschen
zu
Pott hat.
Lutkin, gehen, ja, sind auch so sind ja schon Namen, die da sind.
Ja.
Recebi, ach, jetzt Exxon. Wieder den Namen bestimmt völlig falsch ausgesprochen, ich hab's wieder vergessen. Wer den
Recipe
Podcast
oder
hört,
so.
sorry.
Ja.
Ja, also da sind ja schon ein paar Namen, die man jetzt auch mit Platz, also mit der Platzierung ja auch einfach
Ja,
jetzt ins
Platz
Auge
2.
fassen muss.
Ja, also es ist nur Fabian Schulz aus Berlin und Pavlos Wiegels. Ja, aber wer weiß, was da in deutschen Spielen rumläuft. Und du musst ja auch sehen, Leistung haben, also auch Ergebnisse sagen nicht immer alles aus. Ja? Wir wissen ja nicht, wie viel Euphorie da aktuell reinspielt, aber auch hochmotivierte und euphorische Spieler in der Nationalmannschaft, die kann es auch gebrauchen. Also von daher, wenn es gut im Verein läuft, hat man vielleicht da schon einen Zusammenhang, damit es auch in der Nationalmannschaft gut läuft für den Spieler, ne?
Ja.
Oder? Ja, spannend. Aber wie gesagt, der Gesamtkader sieht gut aus. Ich freue mich überhaupt, dass diese Spieler jetzt mal gegen Spanien spielen dürfen, was ja auch einfach eine geile Geschichte für die Spieler ist, ne? Also von daher, tolle Erfahrung. Ja, viel Spaß dabei. Und
Ja.
der Kader insgesamt in Ordnung, auf jeden Fall. Also bis auf Christo Groth habe ich überhaupt keine Mängel zu sehen oder zu auszudrücken.
Sind wir gespannt? Ja, kommen wir zum nächsten Punkt hier auf meiner Liste. Ich habe es gerade angesprochen, die Baller League hatte gestern Draft. Ich habe da tatsächlich mal ein paar Minuten reingeschaut. Und zwar war das schon am Ende, also dieser Draft ging wohl 3 Stunden. Also die Macher meinten dann auch, okay, es besteht Optimierungspotenzial in der Dauer. Also nochmal zum, so wie ich das Konzept verstanden habe. Bitte korrigiere mich aus. Also es gibt da, haben sie jetzt, keine Ahnung, 120, 200 Spieler aus Fußball, Oberliga, Regionalligen, aber auch Entertainer und Comedians und whatever, irgendwie bekannte YouTuber gemeldet. Die haben Teams übernommen, also auch Knossi hat jetzt so ein Team als Teammanager, aber auch ein Hans
Ja.
Sapai, also völlig gemischt, ziemlich cool, oder ziemlich erfrischend, würde ich mal sagen. Und dann zieht man sich jetzt Spieler, die eben tatsächlich realisch Fußballer in der Ober- oder Regionalliga oder darunter sind. Ich glaube,
Ja.
darüber war jetzt keiner dabei. Und dann draftet man die. Der Reihe nach kann sich jeder einziehen. Michael Bowen ist wohl auch dabei, mit dem ich mal trainieren durfte mit Futsal im Tor, Modern Goalkeeping. Bin ich auch gespannt. Und dann spielt man in einem ja, irgendwie so System gegeneinander, dieses Halbfeldfußball, was auch in Brasilien gezockt wird. Ich weiß gar nicht, in Deutschland haben wir dafür keinen Namen. Dieses ja, halbe Fußballfeld. Das ist ja, ich weiß gar nicht, was die Maße sind, aber. In Brasilien weiß ich, habe ich ein paar Mal gezockt, wird es oft gezockt. Und genau, und Manuel Fischer war eben in diesem Draft und wurde jetzt gezogen. Ich weiß gar nicht für welches Team, weil ich da noch nicht eingeschaltet hatte. Und ich finde jetzt auch noch nichts so direkt, wo ich die ganzen Spieler irgendwie sehe. Und weil alles über Twitch läuft, auch auf dem Insta-Kanal habe ich nichts gefunden.
Ja.
Ja, und das war natürlich, hat super hohe Einschaltquoten. Ja, dieses ganze. Klar, durch die YouTuber, ne, das zieht ja. Also was macht der Unterschied zum Futsal? Du hast halt hier Leute involviert, die Reichweite haben. Also man hat halt mit der Baller League und auch mit der Kings League verstanden, dass du keinen guten Sport brauchst. Du brauchst nicht die Top-Sportler, um Leute anzulocken. Du brauchst nur Leute, die Leute mitbringen.
Ja.
Und deshalb reicht es hier auch, dass du Oberliga- und Regionalligaspieler hast und trotzdem Millionen zuschauen werden oder Hunderttausende. Zuschauen werden, weil die wollen halt den Knossi als Trainer sehen. Ja, so. Ist egal, wer da spielt. Und lernen dann diese Spieler auch kennen. Ja, und das ist natürlich jetzt für Manuel Fischer, so ein Futsalspieler, wird man hoffentlich, performt der gut, Manu? Bitte perform gut, weil dann werden alle fragen, so, warum ist denn der Fischer so gut? Was macht denn der da anders, dass man da auf dieses Futsal kommt? Was halt schade war, in seiner
Seiner
Karte, die.
Vita.
Was? In seiner?
In seiner Vita,
In der
wolltest du.
Vita-Karte, die dann eingeblendet wurde. Stand überhaupt nicht vom Futsal. Da stand nur diese Fußballerfolge. Auch ein
Ja.
bisschen komisch.
Ich frage mich, ob das ein bewusstes, also ich denke schon, dass die Leute das bewusst dort eintragen und austragen und halt auch ganz bewusst den Futsal nicht benennen, weil es auch eine Art Konkurrenz
Nee,
ist.
Sebastian, glaube ich noch nicht mal.
Doch, ich hab das,
Meinst du?
habituell habe ich das Gefühl, dass das so ist. So,
Dass man
weil,
das als Konkurrenzprodukt nicht weiter pushen will?
ja, weil dann googelst du es, was ist ein Futsal? So, und, oder kommt in dein
Hm.
Bewusstsein und auf einmal hast du so ein Kleinfeld-Konkurrenz, Probleme. Und die sind ja, die wollen ja Ballers etablieren in gewisser Art und Weise, wollen ja Kohle damit machen. Deswegen, also, wenn ich jetzt dafür verantwortlich wäre und hätte da Entscheidungsmacht und würde das wissen, würde ich schon sagen, das mit dem Futsal lassen wir mal lieber außen vor. Na, also, ja, jedes Wording hilft, also jedes ist ein Anti-Wording für die Ballers League dann oder Kings League, was auch immer. Von daher, ja, aber unabhängig davon, schade, dass es nicht genannt wurde, weil, ja, vielleicht kommt es ja noch. Wir werden es dann ja sehen, beziehungsweise ich nicht, aber vielleicht schaut sich ja jemand an und berichtet davon.
Felix, ich habe hier mal kurz mal gegoogelt. Also Felix Lobrecht habe ich auch gesehen, höre ich ja auch sehr
So.
gerne den Podcast. Also wirklich aus den aktuellen Influencer-Kreisen, wirklich gute Leute mit vielen Followern, stark gemacht, starkes Konzept. Wäre halt geil für Futsal, hätte man es mal eher entdeckt oder hätte man so einen Förderer gehabt, wie jetzt irgendwie Mats Hummels und Podolski. Tja, sie hätten ja eigentlich nur das Feld zum Futsalfeld nehmen sollen. Dann würde Futsal den maximalen Boom erfahren. Weil, ganz ehrlich, diese Baller League hat einen Nachteil zu Spanien. In Spanien ist dieses Halbfeldspiel, meine ich, wie in Brasilien auch beliebt. Bitte korrigiert mich mal, wer in Spanien öfters zockt.
Okay.
Also, wenn du diese Baller League siehst oder die Kings League, dann kannst du, dann sag ich, ich will dieses Halbfeld-Ding spielen. Dann kannst du das spielen. In Deutschland kannst du das nicht spielen. Das gibt es nicht. Also, du schaffst jetzt eine Basis für etwas, aus der nichts erwachsen kann, was halt weiter künstlich bleibt, weil es diese Felder gar nicht gibt.
Ja, aber das ist ja auch das Ding. Es geht ja nicht darum, dass das ein Sport wird, der in der breiten Masse betrieben wird, sondern es ist ein Produkt, das schlussendlich, ja, saisonal platziert wird, um ein Highlight zu sein.
Definitiv. Naja, das funktioniert auch so. Ist
Ja.
trotzdem schade. Du kannst halt, trotzdem könnte man doch überlegen, wie kann ich dieses Event nehmen und trotzdem Breitensport induzieren? Als Nebeneffekt. Das ist zwar nicht das primäre Ziel der Veranstalter. Doch, eigentlich geht es auch Podolski und Mats Hummels schon darum, wie kann ich den Straßenfußball fördern. Aber mit dieser Baller League, schade, hätte man Futsal gemacht, würden ja dann die Futsalvereine strömen auf einmal.
Ja, spannend.
Strategisch schade, ja, weil,
Für den Futsal.
ja. Ja.
Ja. Ja, interessant. Auf jeden Fall interessant. Ja.
So, dann haben wir die Baller League. Also, dann habe ich, du hast ja wirklich ausführlich referiert hier über das Landesauswahlturnier und auch die Vor- und Nachteile, Pro und Contra einer Endtabelle oder auch einem Anreizsystem durch eine Platzierung bei einem Sichtungsturnier, weil die sollte es eigentlich gar nicht geben, weil die Sichtung steht im Vordergrund und nicht die Performance. Jetzt hat aber der Berliner Fußballverband
Ja.
ja trotzdem einfach nachgerechnet, Moment mal, was war denn die Tabelle vom letzten Spieltag? Wer hat wie gewonnen? Machen wir uns unsere eigene Tabelle und sagen, hey, wir haben Silber geholt.
Ja. Medaille, also ja, interessant, habe ich auch gelesen. Oder wurde ja, haben wir ja schon in unserer Redaktionsgruppe dann auch kurz
Ich glaube, Christian hat das geschickt, ne? Oder nee, wer hat
andiskutiert.
das geschickt?
Den Marlon, glaube ich, Marlon. Und
Ja,
dann
kann
wurde
sein. Ja,
gesagt,
richtig.
wir hätten doch im Podcast erzählt, es gab keine Endtabelle beziehungsweise Pokal und Medaillen. Ja, all das gab es nicht. Also was heißt das jetzt? Dass die Berliner alternative Fakten erfinden oder Fake News gestalten? Also ist
Richtig
das
Fake
war
News, ja.
Definitionem? Ja, jeder Verband macht sein Ding daraus oder jeder Stützpunkt soll sein Ding daraus machen anscheinend. Ich habe ja auch davon berichtet. Manch einer braucht das und will das. Also, aber Berlin ist mir in der Hinsicht gar nicht negativ aufgefallen. Ich glaube, die machen das einfach nur fürs Marketing. Und haben auch geile Zocker gehabt, muss ich sagen. Also, ist auch cool. Spannend ist aber an dem Bericht, du siehst an dem Bericht auch, wie viele Berliner im Futsal sind. Zwei. Also, du siehst an dem Bericht, da wird ja aufgeführt, wie viele Futsalspieler sind, also aktiv im Futsalverein sind, und das sind ganze zwei.
Mal erinnere mal daran, 2011 gab es 41 Teams in Berlin. Kann man immer nur wiederholen. Ja.
Ja, aber zwei Spieler aus dem Kader, die im Futsal aktiv sind,
Ah.
haben Silbermedaille geholt. Also Silber, zwei, ich weiß nicht mal, ich habe die Endtabelle nicht gesehen. Also anscheinend hat Berlin laut Punkte- und Torverhältnis irgendwie am Ende. Und das Hammes-Modell muss man auch hinterfragen. Ne? Deswegen war ja schon damals früher immer dieses Prestige-Landesauswahlturnier immer auch indiskutabel, Weil nach 4, 5 Spieltagen hast du halt auch nicht vielleicht die besten Mannschaften in den Top 3. So, weil du rückst ja auch dann auf Platz 2, rückst du von Platz 5 oder sowas dann auf. Also ganz komisch. Also,
Ist aber okay,
aber
weil es ja ein Sichtungsturnier ist und die Platzierung
genau.
ja eben
Ja.
irrelevant sein soll. Von daher eigentlich okay, du brauchst nur Modus, um zu spielen. Das ist es
Genau,
ja.
das
Und
ist
da,
es, darum geht es.
ja.
Aber wer dazu mehr hören will, sollte einfach die letzte Folge anhören. Da haben wir
Stimmt.
ausführlich berichtet zu dem Turnier. Tja, und ob das jetzt alternative Fakten oder Fake News sind oder sowas, das überlasse ich andere. Ist es in Ordnung, ist cool, soll jeder machen damit, was er will. Ich weiß übrigens, also oder besser, was heißt, ich weiß, man weiß mittlerweile auch, welche Spieler von welchen wie jetzt nominiert werden. Das wird in den nächsten Tagen oder im Laufe der Woche wohl geschehen. Aber wir Trainer werden das jetzt aktuell in Erfahrung bekommen. So. Und ich bin nicht unglücklich über das, was uns gegenüber geäußert wurde oder auch meine Eindrücke, die dann da auch abgeglichen werden konnten. Ja, genau. Das dazu. Punkt.
Und dann als letzte News, es war Managertagung zwischen DFB und den Futsalvereinen. Ich war mit in dem Meeting,
Oh.
findet dann immer im Frühjahr statt. Ich kann ja nicht so, ich darf ja auch nicht so viel erzählen. Da ist er ja wieder der Maulkorb. Nee, geht ja auch in Ordnung, da sind viele mit dabei. Und was aber trotzdem spannend war, es wurde auch noch so ein Fußball neu im Rahmen der EM eine Fußballkampagne präsentiert. Aktion Fußballzeit. Und hier gibt es auch so ein Reward-System, wo man Punkte sammeln kann für seinen Verein und da mitmachen kann. Ich habe nur, nebenbei musste ich kochen für die Kinder. Deshalb habe ich das nur halb mitgelesen. Ich müsste mich jetzt mal reinlesen in diese Kampagne. Es gilt aber, das habe ich dann nochmal nachgefragt, wirklich auch explizit für Fußballverein, für Futsalabteilungen, auch für Futsalabteilungen in größeren Vereinen, weil dort stand etwas von Amateurverein. Und natürlich ist natürlich jetzt mit dem HSV und Fortuna und St. Pauli und ja, wir haben ja genügend, die eigentlich auf dem Papier keine Amateurvereine sind, beziehungsweise der Basisverein schon, aber Fortuna, wir sind ein Verein, HSV ist ein Amateurverein. Weil die Profis ausgegliedert sind. Ja, in Regensburg auch. Pauli und wir wären halt dann schon kritisch. Ja, und das fand ich ganz cool, einmal, dass man das so ein bisschen vorstellt. Einbettung in den Futsal-Kontext wäre noch ein bisschen besser gewesen, aber okay, es gibt dieses System für die EM. Futsal-Vereine können da auch dran teilnehmen. Ja, muss man mal an alle Vereine, die sich da die Zeit haben dafür, ja, kann man noch mal reinschauen. Und dann wurden noch ein paar andere Dinge besprochen, unter anderem auch das Playoff-System. Da mal an dich die Frage, was findest du denn, das finde ich ja schon spannend, habe mich dann auch nicht beschäftigt und es wurde auch mal geschaut, wie machen das andere Ligen? Das fand ich mal ganz wirklich mal nice dann, dass jemand beim DFB da mal geschaut hat, wie machen das andere Sportligen in Deutschland, aber auch andere Futsal-Ligen im Ausland. Also machst du erst, wenn du Best of three hast, wie bei uns, oder Best of five. Wie verteilst du das nach Heim- und Auswärtsspiel auf das bessere Team in der Hauptrunde? Also wenn du jetzt als Erstplatzierter gegen den Achtplatzierten ja bei uns spielst, aktuell Tabelle, wäre es dann ja das Spiel Weil im Dorf gegen Fortuna Düsseldorf.
Also Weilendorf spielt als erstes heim, dann müssen sie
Okay,
nach
das ist ja die
Düsseldorf
Frage, was halt besser ist. Das ist halt
und
auch
sollte es
war
dann noch nicht
indifferent bei
entschieden
allen.
sein. Ja, aber in Deutschland ist das ja aktuell so geplant, ne? Dass erst der Erste ein Heimspiel hat,
So spielen
dann
wir jetzt
der.
die Saison auch. Genau, die
Genau,
Saison ist eh fix. Ja.
genau. Wenn ich mich, also ich glaube, in Spanien wird es genauso gemacht. Also da meine ich, das auf jeden Fall zu wissen. Da beginnt man aber. Ich glaube, ist das Viertelfinale mit Best of Three und dann geht es im Best of Fünf weiter. Genau, also in Spanien macht man das so. Du hattest mir da, glaube ich, du hast sogar so eine Übersicht mal gezeigt dazu. Italien, Portugal macht es anders und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel auch präferieren würde. Und zwar, dass es für die stärkere Mannschaft, also für den Erstplatzierten, das wäre jetzt Weilimdorf, erst ein Auswärtsspiel in Düsseldorf gibt
Ja,
und dann
genau.
die entscheidenden Spiele 2 und 3 zu Hause. Wenn es denn ein drittes entscheidendes Spiel geben muss. Und das macht man in Portugal und in Italien so, in den Ligen, ne? Und das finde ich eigentlich auch ganz attraktiv. Ist aber die Frage auch, warum? Ich fände das ganz geil, weil ich glaube, wenn man erst als stärkere Mannschaft auswärts spielt, also die sch schwächere Mannschaft erst ein Heimspiel hat, dass man hier vielleicht mehr Überraschungen beziehungsweise häufiger zu 3 Partien kommt und nicht nur zu 2. Weil wenn der Bestplatzierte im ersten Spiel zu Hause schon ganz deutlich gewinnt, Dann kann es sein, dass der schwächere Gegner, also Düsseldorf, dann schon demoralisiert ist und ja, zu Hause nur noch das Ding über die Bühne bringen will, ordentlich, aber nicht mehr daran glaubt, irgendwie
Oh, es kommen
das
auch
Ding
weniger
noch zu
Zuschauer,
gewinnen.
du hast recht.
Ja, das auch,
Andersrum
ne?
nicht.
Genau. Der Underdog, ne, ist dann im zweiten Spiel, ne, ja, da ist dann auch wirklich doppelter Underdog, weil du halt dann wirklich auch schon gegen die Wand, also mit dem Rücken gegen die Wand stehst. Ja, aber gut, ich sag mal, ich vergleiche es gerne mit David gegen Goliath. Und ich glaube, wenn David erst ein Heimspiel hätte, dann wäre das sicherlich interessanter. Und Goliath soll dann gerne die beiden folgenden Spiele haben zum Entscheiden. Aber stell dir vor, Düsseldorf spielt erst zu Hause gegen Weidendorf und man gewinnt, weil man Heimvorteil hatte und es ist ja offen, es startet bei 0-0. Du liegst nicht ein Spiel hinten und du gewinnst. Dann muss dann auch, das ist interessanter, weil dann auch der, ich sag mal, Weidendorf im Heimspiel mehr Druck hat im zweiten Spiel. So, mehr Druck. Und dann wird es interessant. Dann setzt sich dann auch da auch diese psychische Komponente mit durch. Du hast also schlussendlich auch psychisch die stärkste Mannschaft am Ende, die oben oder die Meister
Bin ich
wird.
völlig bei dir. Also genau das würde ich auch denken. Wenn du da
Ja.
echt einen Ausrutscher hast als stärkeres Team, dann ist
Ja.
zu Hause es besser auszubügeln. Und du kannst dann ja auch nochmal, wenn du doch ein drittes Spiel musst, kannst du auch direkt die Zuschauer abholen in der Halle. Passt mal auf, nächste Woche wieder hier, drittes Spiel.
Ja, genau.
Ja, ist
Weil,
was
und
anderes
dann,
als vielleicht in 3 Wochen.
ja, das,
Also,
also wie
ja.
gesagt, würde ich präferieren, aber auch die aktuelle Regelung macht auch irgendwie Sinn, wirkt aber einfach zu einfach. Also wirkt zu simpel, finde ich.
Ich habe auch überlegt, ich hatte das doch mal als Argument einfach noch mal eingebracht, als Überlegung, wenn man den Vergleich mit anderen Ligen macht, fehlt für mich ein entscheidender Faktor, um zu verstehen, ob es besser oder schlechter ist, nicht, aber ob es den Teams egal ist, die Reihenfolge. Denn wenn du in der Hauptrunde schon Preisgelder bekommst, dann
Ja.
hast du genug Anreiz, die Platzierung zu erreichen in der Hauptrunde, weil das Playoff-System ist ja vor allen Dingen deshalb wichtig, aus meiner Sicht,
Ja.
dass du einen Anreiz in der Hauptrunde hast, auch am Ende noch Gas zu geben. Wenn du es halt nicht hättest, ja, dann ist halt der letzte Platz, Platz 1, 2, 3, völlig egal, völlig Wumpe. Dann lasse ich vielleicht nicht mehr meine beste Mannschaft spielen, weil ich will ja schonen und dann verzerre ich aber im Abstiegskampf total die Ergebnisse. Weil dann trete ich mit einem ganz anderen Team an. Deshalb, du brauchst ja Anreize, dass du auch in den letzten Spielen noch denselben Kader bietest wie in den ersten Spielen. Ansonsten, aus meiner Sicht, bräuchten wir das gar nicht, die Reihenfolge. Kannst du würfeln von mir aus, jedes Spiel. Aber das brauchst du eine Ahnung. Wir haben in Deutschland gar kein Preisgeld. Du hast gar keinen Anreiz. Deshalb ist noch für mich die Gewichtung oder der Schwerpunkt, dass dieser Vorteil auch gefühlt da ist, wichtig. Ja, weil dass die Mehrheit der Vereine auch sagt, hey, ja, ich will das lieber so haben, keine Ahnung, zwar, wie rum ist ja dann egal, aber ich will das so haben, weil für mich ist das dann Anreiz.
Ja,
Und deshalb gebe ich da noch Gas. Wenn in der anderen Liga schon wirklich Preisgeld ausgeschüttet wird, je Platzierung, dann ist das wirklich vielleicht egal.
Also, dass du auch was von deiner Platzierung vielleicht auch für die Folgesaison hast, ne? Also,
Ja.
außer, das ist eben der Punkt. Ja, spannend, ne? Dass es in Deutschland für den Meister zum Beispiel wahrscheinlich keinen ökonomischen Anreiz gibt, außer es gibt nur den sportlichen Anreiz, ne?
Nicht für den Meister, sondern für den Hauptrunden-Erstplatzierten.
Ja, genau. Das ist ein ja, Hauptrundenmeister, genau. Also reguläre
Der
Saisonmeister.
kriegt ja noch nicht mal irgendwann, noch nicht mal
Ja,
Blumenstrauß dafür.
aber auch der absolute Meister dann nach Playoffs. Ich
Ja.
glaube, der kriegt ja auch nichts. Also auch kein
Ach
Preisgeld,
so, meinst du?
außer
Ja, okay, das stimmt. Aber der kriegt doch
außer
die Radkappe.
ja, aber die 20 Kilo Radkappe, die dann hochgestemmt werden muss.
Da
Also
brauchst du einen extra Gabelstapler, der das Ding dann hochhieft.
ja, ich war begeistert, dass Lukas Kohl die so stabil hochstemmt. Und davor das Jahr musste Stuttgart das zu zweit machen. Also von daher, nee, aber unabhängig davon, interessante Gedanken, wo auch dann einfach so ein finanzieller Anreiz sicherlich interessante Effekte erzeugen könnte. Ne? Deswegen, ja.
Das war meine News.
Das waren deine News. Das war schon, Daniel. Ernst?
Regionalliga?
Ja, ich
Oder
glaube, das passt.
Preisliga?
Heute müssen wir nicht so lang machen. Beim letzten Mal haben wir ja die Mega-Folge gemacht. Cool.
Mhm.
Ja, mach mal Regionalliga. Hast du einen Wunsch, wo wir starten?
Ich habe es bei mir schon Regionalliga West aufgerufen, einfach weil das erste mein Favoriten in der DFB-App ist.
Das ist deine favorisierte Regionalliga, ja, mein Lieber.
Und da hatten wir jetzt auch das Spielwochenende, tatsächlich auch den ersten Spieltag nach der Winterpause. Wuppertal gewinnt deutlich gegen Niederrhein-Zocker, fand ich überraschend, weil Niederrhein-Zocker einen richtig guten Lauf hatte.
Mhm.
Dann die Futsal-Panthers Köln ziehen davon 6:3 sie gegen Holzpfosten-Schwerte.
Mhm.
Und dann vielleicht das Überraschendste. Und damit ist auch für mich Gütersloh raus.
Ja.
UFC Münster siegt 4:0 gegen Gütersloh. Ich muss mal gucken, war Hakim dabei? War Hakim da? Nee. Na, siehst du, da geht's schon los. Hakim Aytan war nicht dabei. Ja, das war ja immer, wir haben immer gesagt, der ist ein riesen Bollwerk für die. War, glaube ich, immer dabei oder oft. War jetzt nicht dabei. Und ja, das war überraschend für mich.
Was? Ja.
Und vielleicht, bevor du noch kurz sagst, nur, damit führt jetzt Panthers Köln mit 16 Punkten vor Wuppertal mit 11, die ja noch ein Spiel mehr haben. Also 5 Punkte Unterschied und ein Spiel weniger für die Panthers aus Köln. Dann Niederrhein-Zocker mit 10 Punkten, dann schon ziemlich abgeschlagen. 9 Punkte Gütersloh.
Was mir gerade nur interessanterweise auffällt, ist, dass einer der Schiedsrichter Juan de Cruz Pujades war. Und ich war an dem Tag, musst du wissen, am Nachmittag unterwegs in Gütersloh und habe mir dort die B-Junioren, also Junioren-Hallenstadtmeisterschaft angeschaut, um zu sichten für die U19. Und da hat er auch schon das ganze Turnier gepfiffen und am Abend noch eben schnell nach Münster und dort das Spiel leiten.
Wow.
Also auch nicht schlecht. Also die Futsal-Schiedsrichter muss man jetzt hier, wie sagt man das auf Englisch, Shoutout an die Futsal-Schiedsrichter, zumindest hier Juan, was die leisten, ne, aktuell, immer wieder. Fahrten in den Landesverbänden. Also ich glaube, das wird auch zu wenig gewertschätzt. Futsal-Schiedsrichter vor allem in Regionalliga und Landesverbandsebene, wie viel Aufwand die auf sich nehmen, um diesen Sport dort auch mitzugestalten. In der Hinsicht, das fällt mir gerade auf und sollte man gerade mal ins Bewusstsein der Zuhörer und Zuhörerinnen bringen, dass die total wichtig sind und ja, einfach auch einen super Job machen, unabhängig davon, ob es eine Fehlentscheidung gibt oder was auch immer. Wir können dankbar sein. Also danke, liebe Futsal-Schiedsrichter da draußen. So, von meiner Seite aus. So, das war mein Kommentar dazu.
Schöner Kommentar, wichtig. Ja, wir meckern da zu viel. Wir dürfen nicht vergessen, die haben oftmals selbst kein Futsal gespielt und trotzdem machen sie das.
Ja.
Ja, also geil.
Cool. Und zur sportlichen Situation, ich sag ganz hart, Köln ist doch durch, oder? Die sind doch durch. Guck dir das mal an. Also Wuppertal hatte einen Lauf, aber es jetzt auch noch mit einem Spiel mehr und 5 Punkte hinten und der Rest hat mehr als 6 Punkte Abstand. Niederrhein-Zocker 6 und danach einfach, ne, Münster könnte jetzt noch guck dir mal Münster an, das wird noch interessant. Oh, guck dir mal Münster an.
Die haben noch 2 Spiele weniger, ne?
2 Spiele weniger, setz mal 6 Punkte drauf, dann sind die bei 15. Oh,
stimmt, wenn
die
jetzt vielleicht doch noch ein paar neue Leute ranziehen und dann noch Preußen-Münster wechseln.
Und dann noch, also jetzt, die haben wir sicherlich noch ein Spiel gegen die Futsal Panthers Köln. Gewinnen die das und dann gewinnen die ihre Nachholspiele sind die Erster, Daniel. Noch ist Köln nicht durch.
Also Münster West
lauert mit minus 2 Toren auch noch, aber mit 9 Punkten bist du schon eine große Nummer.
Und wir müssen aber für alle nochmal wiederholen, es gibt keinen Absteiger in dieser Liga, weil der Real Münster und SC Kroatia Mülheim vorher zurückgezogen haben.
Ja, aber das ist gerade geil. Also das Münster hier mit 5 Spielen und 9 Punkten, minus 2 Toren zwar, aber punktetechnisch mit direktem Duell Köln überholen können. Muss man gerade gucken auf Staffelspielplan, ob die überhaupt noch gegeneinander spielen. Weil das wäre gerade eine geile Info. Also ich gehe davon aus, dass sie noch gegeneinander spielen, weil die Liga ist ja so krass fehlkonstruiert vom Spieltag. Ja, aber ich kann das gerade nicht aufrufen anscheinend, aber unabhängig davon, Münster lauert und ist noch in Schlagweite. Aber der Rest glaube ich nicht mehr. Der Rest ist raus. Das wäre so meine Einschätzung. Mhm. Münster und Köln, die machen es. Einer von den beiden. So.
Passt.
Passt.
Bei mir als nächstes ist jetzt die Regionalliga Nordost.
Nehmen wir knüpfen wir so uns vor. Die elfte Variante.
Mhm.
Das kann man sagen.
Und so. Dann liest du vor.
Ja, nicht Antritt Gast, und zwar Atletico Berlin bei Blumenstadt United, nicht angetreten. Das ist schade. Aber es gab Spiele am Wochenende. CFC Hertha gewinnt 7:0 gegen UFK Potsdam. Carl Zeiss Jena Gewinnt dann am Sonntag gegen Croatia Berlin mit 15:2. Das ist auch mein Ergebnis. Ne? Croatia Berlin, oh, das ist auch so letzte Saison noch immer irgendwie oben mit dabei. Und ach, ich weiß nicht, was da in Berlin abgeht. Das ist sehr viel Fluktuation anscheinend. Und dann hier Borussia Dresden gegen den ersten FC Frankfurt, verlieren zu Hause gegen Frankfurt an der Oder 2:4. Und Frankfurt an der Oder, das ist ja hier der U19-Stützpunkt. Ne? So, das waren ja die, die am Ende die meisten Punkte hatten. So, die haben, man könnte sagen, wenn davon Spieler dabei waren, die hatten Rückenwind vom Stützpunktturnier. Und tja, haben Borussia Dresden auswärts mit 4:2 besiegt.
Ist eine
Vorne an
mega.
der, achso,
Ja, sag
bitte?
mal. Ja, dann sag.
Erzähl. Vorne an der Spitze der Tabelle CFC Hertha mit 24 Punkten nach 10 Spielen. Carl Zeiss Jena direkt dahinter mit nur Torverhältnis schlechter, auch 10 Spiele. Ja, und Blumstadt United könnte auch noch auf 24 Punkte kommen. Also wir haben drei Mannschaften, die aktuell punktgleich sein
Voll
könnten.
spannend, die Liga.
Spannend, auf jeden Fall. Ja, cool.
Hoffen wir, dass TFC Hertha, wir haben das Insolvenzproblem dort, dass die da nicht mit reingezogen werden. Dann bleibt es da spannend, ja? Okay.
Cool. Ja, so. Bitte, du kannst
So,
weiter.
Regionalliga Nord, ich glaube, da waren noch keine Spiele. Dritter, zweiter. Oh, da
Nee,
geht
da
es erst
war
am
nichts.
dritten, zweiten weiter. Also da war nichts. Okay, überraschend. Süden, da war auf jeden Fall was. Habe ich ein paar Insta-Posts gesehen. Von, genau, Beton Boys. 6 zu 3 gegen 1860 München. Recht knapp, finde ich, für die Beton Boys.
Aber wichtiges Spiel, ne?
Genau, Darmstadt 10 zu 5 gegen Futsal Nürnberg gewonnen. Futsal Allgäu, oh, hier fallen ja viele Tore. Futsal Allgäu 14 zu 7 gegen Neuried. Richtiges Eskalationsspiel und auch richtig knapp. AFG Bergstraße gegen Karlsruhe SC 6 zu 7. Also auch hier ist eigentlich alles richtig knapp, denn Beton Boys 10 Spiele 25 Punkte. TSV 1860 auch 10 Spiele 24 Punkte. Also hier kein klares Spiel, aber dann. Klarer Bruch in den Punkten. 9 Punkte dahinter dann. Futsal Allgäu, Neuried 15 Punkte, Darmstadt 13 Punkte, Karlsruhe 13 Punkte, Futsal Nürnberg 13 Punkte. Wahnsinn. Das ist hier richtig in der Mitte zusammen. Nur hinten, Weilimdorf ist schon abgestiegen und AFG Bergstraße und Ingolstadt werden wohl den Absteiger ausmachen, wohl AFG Bergstraße hat gar keinen Punkt.
Ja,
Also das war es dann wohl schon.
aber vorne kann man wohl sagen, Tendenz geht in die Richtung, dass ein Münchner Team das erste Mal Regionalligameister wird. Ne? Es gab sonst bisher noch keine Münchner Meisterschaft in der Regionalliga Süd, wenn ich mich recht erinnere bisher. Ansonsten bitte aufklären,
Ja.
habe ich nicht in Erinnerung. Ja, aber Beton Boys gewinnen das Spitzenspiel und setzen sich, also gehen an oder ziehen an 1860 vorbei und sind nun Tabellenführer. Spannend und ja, wie gesagt, sind ja noch ein paar Spiele, aber das war ein wichtiges Spiel, der Sieg von Beton
Man sieht auch
Boys. Das war
bei
wichtig.
1860 München, das ist jetzt auch eine richtig kroatische Truppe. Also
Ja,
da
genau.
ist wirklich auch viele Balkankicker. Also daher auch doch natürlich dann gegen Beton Boys. War sozusagen doppeltes Heimspiel dann, so ungefähr. Deshalb kommt auch die Qualität da jetzt bei 1860 München nicht schlecht. Wenn die beiden sich zusammentun, dann finde ich mal ein Riesenteam. Und bei Karlsruhe, ganz witzig, da ist nochmal, wir hatten nochmal den längsten Futsalnamen. Wir hatten, ich weiß nicht mehr,
Jetzt
wer es war,
kommt's.
aus Hamburg, glaube ich. Mit in einem Namen zusammen, aber jetzt haben wir hier, also glaube ich, den längsten Namen insgesamt. Beim Karlsruher C, der Torwart.
Ja,
Mohamed
ich sehe es gesehen.
Ibrahim Elaizet Mohamed Abandonada. Nee, Abonada.
Ach so,
Mega.
okay.
Also, der passt ja kaum in die Zeile rein.
Ich sehe zum Beispiel gar nicht den ganzen Namen, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn ich ihn aufrufe, sehe ich den ganzen Namen. Dann sehe ich da
Stark,
Mohamed
ja.
Ibrahim El Said Mohamed Abonada, genau. Krass, hast du recht. Also viel länger war es noch nicht bisher. Also das, ich kann mich jetzt an keinen längeren Namen erinnern. Da haben wir ihn. Karlsruher SC, Torwart. Cool. Ja, schön. Gut,
Das,
ansonsten,
was haben wir noch
Südwest gibt es
hier?
ja nicht. Also,
Ja,
das
vielleicht
war's.
hier Niederrhein-Liga nochmal, so
Ja.
als letzter so Abbinder.
Abbinden.
Ja, was haben wir da noch? Ist ja so ein bisschen noch, danach kommt die einzigste Liga mit drei, der einzige Verband mit drei Ligen. Da gab es natürlich auch eine Überraschung, weil Matthäck Moers ist ja immer vorneweg marschiert. Aber die haben jetzt 21 zu 3 gegen GSV Düsseldorf, gegen die Gehörlosen verloren, die mal einen ziemlich guten Ticker auch dabei haben. Und der da seit Jahren, dass der Tobias Berg, wirklich ein richtig guter Kicker, seit Jahren da. Und Matthäck Moers Ja, da völlig in die Räder gekommen. Ja, aber da ist halt GSV Düsseldorf steigt wahrscheinlich in die Regionalliga auf. Ja, da ist jetzt auch viel offen. Und die Frauen, doch Frauenregionalliga, da war auch irgendwie eine Eskalation, weil ganz viel
Okay.
abgesagt.
Ach,
Genau,
die.
16.12., da war schon viel Ausfall, 13.1. Nee, abgesagt. Düsseldorf, wir gegen Münster ist abgesagt worden. Und dann GTSV Essen gewinnt die Damen gegen Futsal Panthers Köln Damen.
Okay. Interessant.
Futsal Panthers
Spannend.
Köln Damen ist ja gerade letzter. Na gut, waren nur drei Spiele. Aber
Ja.
ja, das war auch schon mal anders.
Das war tatsächlich schon mal anders. Da hast du recht. Also, die waren ja letztes Jahr noch mit Münster Kopf an Kopf. Ne? Also, spannend. Aber wie gesagt, das ist ja eine Liga, die auch Fluktuation und ja, noch größer schreiben muss als Stabilität aktuell. So ist das eben.
So ist das.
Ja. Ja, Daniel.
Bundesliga.
Bundesliga?
Es waren
Was
ja
haben wir
viele klare Ergebnisse. Ich habe gar nicht so viel jetzt aufgeschrieben, muss ich sagen, außer mal so den groben Überblick und vielleicht ein, zwei Haller-Tore.
Okay. Ja, erzähl du oder fang du gerne an. Welches Spiel steht ganz oben? Hot gegen St. Pauli laut meiner Liste.
Was mir aufgefallen ist, direkt als erstes könnte ein Rekordspieltag der Zuschauer sein, wenn wir das HSV-Pauli-Spiel vor einem Jahr weglassen. Denn wir hatten tatsächlich Hot Pauli 257 Zuschauer,
Ah.
MCH 337 Zuschauer, PAS 150 Zuschauer, Liria 457 und beim HSV auch 234, weil sonst waren immer mal so zwei Ausreißer mit 60 dabei. Gar nicht. Also man muss mal zusammenrechnen, das könnte hier wirklich ein Spieltagsrekord sein. Müssen wir mal alles zusammenrechnen. Auf jeden Fall
Ja,
gut, muss man echt sagen.
gemäß offizieller Daten, so kann man es sagen, ne?
Ja, okay, gut, ja.
Weil du weißt ja nicht, also ich zumindest bildergemäß, ne? Ich war nur in Bielefeld, da war voll die Halle. Ja, aber ansonsten war ich in keiner anderen Halle. Und von daher freut es mich zu hören, dass so viele Zuschauer da waren. Und das am ersten Spieltag im Neujahr. Das heißt, irgendwas muss über Weihnachten passiert sein, Daniel. Entweder haben die Vereine gut Werbung gemacht, waren bei Hallenturnieren unterwegs oder sowas. Ja, oder man hat mal wieder nach Corona langsam wieder so Bock auf Hallenfußball. So, und
Hoffentlich
dann,
bleibt das, ja, hast recht.
ja, wäre cool. Ja.
Ja, erstes Spiel hier, Hott gegen Pauli, 7 zu 1,
Ui.
richtig deutlich. Sehr gute Stimmung, Trommler, Trompeten, war alles da, fand ich stark.
Ja.
Allgemeine Sicht, Dudek hat noch richtig viel rausgeholt. Der alte Hase am Tor hat mir ein bisschen leid getan.
Ja.
Jerimäev wirkte gar nicht fit.
Okay.
War immer ein Stabilisierungsfaktor bei Pauli, aber Entschuldigung, hat dann echt langsam, hat auch ein paar echt Zweikämpfe und Stellungsfehler. War ein bisschen überraschend, dass er so der Schwachpunkt dabei bei einigen Toren war. Mehr sehen wir ja nicht in den Highlights.
Ja,
Und
das.
oft auch sehr hastige Attacken von Pauli in den Ball rein. Klar, und dann ziehen halt die Hotkicker halt weg. Ja, das ist dann schwer und hat zwei Tore rausgesucht. Einmal Wittig, das 6 zu 1. Sehr sehenswert, weil Wittig bekommt als Pivot den Ball. Dreht sich richtig schnell rum, weil eben Jeremie viel zu weit weg ist. Aber auch eine super Bewegung. Auch schön fließend. Ja? Ball kommt, direkt die Drehung, direkt Schuss, Tor. Das fand ich mega. Und Remenez, 7 zu 1, macht dann so eine Zidane-Rolle, so eine Rüschenpöler-Drehung.
Ja, Rüschi, den Rüschi gemacht.
Rüschi gemacht und genetzt. Remenez, ich finde ihn ja vom ersten Spieltag an gut.
Ja, top, ja.
Ist ein guter Kicker.
Ja, Rennen jetzt auch, ich glaube, zweitbester Torschütze der Liga. Und wirklich, du hast ja auch live schon beobachtet, ich ihn auch, gegen den MCH, Top-Spieler, super gut, ohne Ball auch, also Fintas und also wirklich einer der Top-Spieler der Liga. Also neues Gesicht in der Bundesliga und auch direkt etablierter Top-Spieler aus meiner Sicht. Ja. Ja, hat man hier gesehen gegen Pauli, wobei das Tor von Jeremejeff, der Volley ne, nach Lobecke, war auch nicht schlecht. Also war auch ein schönes Tor, falls du ihn gesehen hast, den Treffer.
Habe ich es nicht aufgeschrieben, weiß gar nicht mehr. Kann sein.
Ja, also das Ehrentor, der Ehrentreffer von Pauli war echt ansehnlich, aber sonst war halt Pauli nichts. So ist das eben. Ne? Aber Hott wieder, wie gewohnt, gute Stimmung, coole Halle. Ja, freut mich einfach, dass Hott ja wieder auf Spur ist. Also wieder zu, also aktuell Vierter, glaube ich, ne? Ja, aber auf jeden Fall da gut performt hat. Ja. Ja, kommen wir zum zweiten Spiel. Daniel, MCH, Futsal Club Bielefeld gegen Jahn Regensburg. Es endet 2:2. Ja, war auch so ein bisschen nach Liria gegen Weilendorf sicherlich das Spiel, was aus meiner Sicht am interessantesten war an diesem Spieltag.
Definitiv, ja.
Und ja, ich war live vor Ort, saß am Spielfeldrand. Muss sagen, Halle war gut, also war gut besucht, Stimmung war gut. Es war in einer Halbzeitshow, Daniel. Es waren Tänzerinnen da, die sieht man auch in den Highlights, die wurden am
Haben wir
Ende
in
noch.
Düsseldorf auch immer. Also
Ja,
oft. Wir haben
genau.
auch so eine
Sehr cool.
Hip-Hop-Tanzgruppe. Super.
Muss man machen, echt. Gut, unabhängig davon, Spiel recht ausgeglichen. Ich mache mal erstmal allgemein Abriss. Am Anfang mehr Druckphase Regensburg, aber zu Ende der Halbzeiten immer wieder auch der MCH, ich finde, leicht druckvoller und vielleicht auch leicht überlegen. Aber das Ergebnis geht aus meiner Sicht auch so in Ordnung. Unentschieden, leistungsgerecht getrennt. Ich muss sagen, Regensburg, nachdem Pörsch weg ist, hat sich mit Spielern wie Bruno verstärkt, die, auch aus meiner Sicht ein absoluter Topspieler. Also wirklich, was eine Maschine. Schießt auch Per Abstauber das 1:1, aber kommen wir von vorne. Einkick-Variante MCH. Aytürk Getschim nutzt dann den Abstauber zum 1:0. Du kannst ja auch gerne noch Tor kommentieren, wenn du möchtest. Hast du da was? Willst du noch was sagen?
Bei dem 1-0?
Vorne? Ja, 1:0. Hast du irgendwas, was wichtig ist für dich?
Ich finde halt Marquinhos ist da in seinem Defizit, nee, Defizit. Er verliert halt Getschim völlig aus dem Auge.
Mhm.
Einfach
Ja, aber
weg.
es war auch so, also dass der Ball, wenn er auf den langen Pfosten geht, Getschim läuft hinten rum,
Ja, gut gemacht.
so ein bisschen, und dann steht er für den Abstauber da. Das 1:1, da lässt sich der MCH kurz hinten reindrücken. Dann kommt ein Fernschuss, der abgefälscht ist, den Kadi Libra noch gerade so irgendwie mit dem Fuß irgendwie parieren kann. Aber der Nachschuss, da ist er chancenlos, da steht Bruno richtig, macht das 1:1. Aus meiner Sicht geht es auch dann gerechtermaßen mit Unentschieden in die Halbzeit. Es gab aber auch noch, also wahnsinnig große Torchancen für den MCH. Einmal entscheiden die Schiedsrichter auf Ecke, während aber Regensburg schon mit allem Mann nach vorne gelaufen ist. Und dann steht da also Paolo Garibaldi blank vor Raoul und haut das Ding übers Tor, anstatt das Ding einfach reinzuschieben. Also wirklich, Eckball auf einmal schnell ausgeführt. Regensburg läuft nach vorne und der steht im 6 Meter 1:1. Und der Torwart steht auch auf der Linie und er schießt rüber. Hätte das 2:1 sein dürfen, es gab noch einen Lattenknaller, sodass der MCH natürlich von den Chancen vielleicht leichtes Übergewicht hatte in der ersten Halbzeit, aber Spielanteile fand ich recht ausgeglichen. Zweite Halbzeit, MCH kommt gut raus, aber dann im Spielaufbau zu hastisch, nein, zu hektisch könnte man sagen, zu viel Hast gehabt. Ja, und da Ballverlust und dann Marquinhos wunderbar mit einer Körperdrehung haut er drauf und der geht daneben wahrscheinlich, wenn der Ball nicht abgefälscht oder ins Tor bugsiert wird von Pedro Strickhardt, der leider dann da ein Eigentor macht. Und ja, das 1:2. Aber ging weiter. MCH hat einfach weiter, also auch weiter Gas gegeben und macht dann verdientermaßen, weil davor schon etliche Chancen waren, verdientermaßen durch einen Freistoß von Pedro Strickhardt. Ein direkt verwandelter Freistoß, das 2:2. Und zu dem Freistoß muss man natürlich sagen, da kann ich dich jetzt mal einfach mal hier an Bord holen. Wie findest du dort den Torwart und die Mauer? Das musst du mir mal sagen. Hast du es
Ich
gesehen?
habe es in den Highlight gesehen, aber ich habe hier auch stehen. Ich kann das nicht einschätzen, weil ich die Hälfte nicht sehe. Also
Ja,
die
genau.
Kamera war ja, geht jetzt in den Hallen ja nicht immer, dass man alles sieht. Und, aber hier halt wirklich schon, ich weiß gar nicht, ob es ein Einkick war, ob es ein
Es war ein
Freistoß war.
Freistoß
Es
von außen.
war ein direkter Freistoß oder hat er da noch
Ja,
abgelegt? Also
genau.
ich weiß, ich
Nee,
konnte
ein
nicht sehen, was
direkter
passiert ist.
Freistoß. Direkter Freistoß so kurz vor der Außenlinie.
Okay, na gut, wenn das auch noch direkt möglich ist.
Auf
Also ich habe
15
hier schon
Meter.
stehen, Guimarães steht halt einfach völlig falsch. Aber das, wenn er sogar noch weiß, dass es direkt ist, dann ist es ja noch absurder, wo er da steht.
Das Geile ist, ich saß genau in der Balllinie jetzt, wie der reingeht. Also ich saß auf der Seite und dachte mir so krass, der Spieler steht einfach, lässt die, also der eine Spieler, es stand nur ein Spieler in der Mauer und dachte, der steht neben dem Tor gefühlt. Also der hat nicht das Tor abgedeckt, der hat den Pfosten abgedeckt, aber nicht das Tor. Und das hat Strickhardt gesehen und haut ihn einfach knallhart unten rein und ja, und Raúl kommt da nicht mehr hin. Steht auch ein bisschen komisch, wie gesagt. Aber das auch in der Situation, dass da die Mauer mit einem Mann platziert wird, das finde ich halt auch interessant. Weil du da auch zwei Männer nehmen kannst und dann sozusagen einen einrücken kannst, sodass er halt,
Ja.
ne, auch Ablagen oder sonst was abfangen kann. Ja, spannend, die Mauerposition dort. Aber Strickhardt nutzt es aus, macht das 2-2 und dann war es nochmal ein Hin und Her. Beide Mannschaften mit Chancen. Und in der letzten Sekunde noch ein langer Abwurf von Kadi Dibra und Kopfball von Garibaldi und den hält Raúl da noch. Also auch nochmal eine Riesenchance in der letzten Sekunde. Also war ein geiles Spiel, hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall Werbung für den Futsal. Der Event hat gepasst, der MCA hat ein gutes Heimspiel abgeliefert, finde ich. Und ja, aber insgesamt muss ich sagen, vom Sportlichen her absolut pari. Also kann man so unterschreiben. Beide Mannschaften sind sicherlich mit dem Punkt nicht unzufrieden. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass beide Mannschaften sicherlich auch der ein oder anderen Torchance hinterher weinen, weil man hätte hier gewinnen können, beide Mannschaften, der MCA sicherlich auch. So, also cool. Aber eins muss ich auch noch sagen: Mein Eindruck zu Regensburg ist, dass sie mit diesem Kader, ich habe es ja auch gegen Weilendorf nochmal mir angeschaut, auch im Vorlauf nochmal. Erste Halbzeit fand ich auch gar nicht so schlecht von denen. Zweite Halbzeit ist, hat Weilendorf einfach, es ist einfach die Übermannschaft aktuell. Aber Regensburg für mich mit diesem Kader, den die haben, sicherlich Top 3. Also, die sind wieder ein Kandidat fürs Finale, wenn die gut
Ja,
gelost
die
werden.
Brasen sind halt echt schon gut. Einfach alle. Alleine Marquinhos performt gut. Dieser Bruno scheint ja auch gut zu sein.
Ja.
Also, ja, da kommt ja schon
Aber
einiges. Außer, Nachteil ist halt Guimarães. Ich habe ihn ja auch noch aufgeschrieben bei diesem Tor, bei diesem Freistoßtor.
ja.
Er fällt ja wieder wie Judo-Training für Ü-70-Jährige. Ja, der fällt da so richtig plump, wie ein Plumpsack. Also, guter Keeper, aber da muss man jetzt mal doch irgendwie in was Junges ranholen. Denn
Ja.
das blockiert die noch am jetzt doch schon oft Regensburg.
Ja, Guimarães lebt von passivem Verhalten. Also, dass er schnell vom Ball ist und sich dann mehr oder weniger durch Fläche, aber Fernschüsse, vor allem schnell in die Ecke oder sowas flach, da sieht er nicht immer so gut aus, weil er eben dann in seiner Passivität verharrt und nicht schnell genug ist. Also ihm fehlt die Beinabwehr zum Beispiel, der Grätschritt oder sowas, das fehlt ihm grundsätzlich erstmal auch in dem Moment. Und mit den Händen kommst du dann nicht mehr runter, ne? Und er steht auch immer grundsätzlich sehr tief. Naja, unabhängig davon, ein Novum gab es noch, Daniel. Lukas Krul, der war mindestens 10 Minuten draußen. Das ist ein Novum, weil wir wissen, der spielt sonst 35, 38 Minuten. Der war mindestens 10 Minuten draußen, weil auch der breite Kader von Regensburg vorhanden war. Also die haben ja, sind ja relativ breit aufgestellt, ne? Und der Bruno und so weiter, die neuen Spieler, sind auch alle topfit. Und zumindest haben sie einen fitten Eindruck gemacht. Ja, und unabhängig davon sah man, also ist mir aufgefallen einfach, ja, der Krul, der ist auf einmal auf der Bank häufiger. So, ist auch mal eine Neuigkeit
Also,
in
das ist auf
Regensburg.
jeden Fall überraschend. Ich kenne auch Spieler, die komplett durchgespielt.
Ja,
Also, ja, das
ich auch.
stimmt. Das ist wohl dann doch ein Novum, ja.
Genau. Ja, aber die Jungs lernen in Regensburg in der Hinsicht wahrscheinlich und müssen das auch alles auf die Platte bringen. Und aus meiner Sicht Regensburg sehr stark insgesamt vom fußballerischen Potenzial. Der MCH auch, muss ich auch sagen. Also war ein Top-Spiel. Aber ich finde, dass Regensburg sicherlich mit dem Kader noch ein paar Plätze hochsteigen könnte. Also das geht. Ja, das zu dem Spiel. Mehr sage ich nicht. Kommen wir zur nächsten Partie. Pars gegen Stuttgart gegen SFC. 9-2. Ja.
Ja, dazu sage ich nicht mehr, weil gab keinen Live-Ticker. Sorry, bin ich raus.
Ja, ich habe mir auch nicht viel angeschaut. Also bei so einem Ergebnis, ja, Pass mit ein paar schönen Toren. Aber da muss ich jetzt auch nicht groß kommentieren. Ich schließe mich heute deiner Meinung an, ohne Live-Ticker.
Ja,
Ohne
okay.
Live-Ticker keine Show hier. Nee, dann das vermeintliche Topspiel. Erster gegen Zweiter oder Zweiter gegen Erster. Der FC Liria aus Berlin gegen den TSV Weilendorf. Ist Ende 3-7. Und ja, Weilendorf eigentlich recht ungefährdet in Berlin. Führt schnell 3-0. Also in der ersten Halbzeit 3-0 und schnell 2-0 geführt. Wirklich schöne Tore, muss man auch sagen. Man kann natürlich ich muss auch sagen, hier und da mal darüber sprechen, wie Pavlos agiert. Aber da will ich jetzt nicht diskutieren. Das sollst du als als Torwart-affiner Experte mir erzählen. Ja, aber ungefährdet aus meiner Sicht. Also immer mit 3 Toren Abstand, einmal kurz 3-1, aber dann wieder 4-1 und dann wieder schnell 5-2, 6-2, 7-2. Tja, und dann am Ende noch einen 10 Meter kassiert, aber gut. Also Beilendorf marschiert, muss man einfach so sagen. Ungefährdet in Berlin.
Und marschieren, da
Und
fällt mir das 0-3 ein, gegen wie Suat Ak
ja.
unnachahmlich auf links
Ja.
durchgeht.
Maschinen, ne?
Maschine, der nimmt dann den Gegenspieler auf 10 Meter, 3 Meter weg.
Zwei Spieler hat er sich genommen. Also den ersten hat er direkt mit der Annahme und dann
Ja.
den anderen wirklich noch, der ist noch weg und den nimmt er mit einem Vorbeispiel mit Tempo auseinander und dann knallt er das Ding in lange Ecke Pfosten
Bei
rein.
unserem Nationalkeeper. Ja, also
Ja,
ist
ich
auch
muss
nicht
sagen, aus
irgendjemand.
dem Winkel habe ich mich echt gefragt, kann man den nicht halten? So.
Ja, Pavlos plumpst da wieder so ein bisschen nach hinten. Der hat immer so ein bisschen, manchmal so Gleichgewichts. Das sieht manchmal so ein bisschen plumpsig aus. Auch bei dem ersten, bei dem Tunnel. Da plumpst der auch noch zurück. Irgendwie ist
Ja.
die Balance, weil er eben diesen Kreuzschritt irgendwie vielleicht nicht drin hat, dann plumpst man nämlich.
Ja.
Aber keine Ahnung,
Es
ob es
ist
das
halt,
war.
ja, wie gesagt, das ist ja auch etwas, was wir bei Philipp Plesson beobachtet hatten in der Vergangenheit, dass in seiner Entwicklung auf einmal diese Techniken nicht immer automatisch kommen. Also es kommt dann eher automatisch der Kniefall und nicht der Kreuzschritt. Und das sieht man jetzt auch so ein bisschen bei Pavlos, dass der Kreuzschritt in bestimmten Momenten nicht standardmäßig kommt, ne? Wie beim Tunnel zum Beispiel. Geht alles schneller, aber der Ball wird mit der Seite gespielt und war jetzt auch kein 120 km/h-Schuss. Da ist halt die Frage, muss er nicht sogar, weil der Ball quergelegt wird, da schon im Kreuzschritt mit einem Schritt sozusagen stehen, sodass in der Hinsicht, glaube ich, wäre es das linke Knie gewesen, einfach runtergeht und den Ball blockt. So,
Kannst du
ne?
machen, genau. Ja.
Das wäre zum Beispiel eine saubere Technik. Die kommt nicht. Deswegen habe ich auch mich gefragt im Spiel, was kann Pavlos in Topform hier noch retten? So, und hier sieht für mich so bei ein, zwei Toren sieht er unglücklich aus. Also, ne? So. Aber es ist halt immer noch in der Entwicklung, ne? Wie Philipp. Und das finde ich cool. Die sind ja auch nicht mehr die allerjüngsten, Daniel, und machen trotzdem noch Entwicklungsschritte. Das ist halt auch so ein geiles Ding, einfach um zu sehen, wenn du Bock hast und motiviert bist. Du wirst dich dein Leben lang entwickeln können und solange du körperlich fit bist, entwickelst du dich auch eben von der Technik und Taktik. Das finde ich einfach gut bei den Torhütern aktuell. Also da sieht man einfach, das sind zwei Top-Torhüter, die mit dem, was sie als Voraussetzung haben, einfach das Optimale rausholen. Also Pavlos und Philipp, die holen das Optimale raus. Was du als deutscher Torwart rausholen kannst mit der Erfahrung, die du nur haben kannst in Deutschland. Ne? Also in der Hinsicht sind das Mängel, die eigentlich normal sind für eine gute Entwicklung, die man bei Pavlos sieht und bei Philipp auch gesehen hatte in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite muss man sagen, macht Philipp hier wieder, also zumindest den Highlights entsprechend, überragendes Spiel, weil es gab ja keinen Livestream in Berlin, aber den Highlights entsprechend auch wieder ein überragendes Spiel. Also aus meiner Sicht hält er auch wieder nahezu alles, was man halten kann, was man in den Highlights sehen kann. Ne? Gut, aber erzähl du mehr zu dem Spiel. Hast du noch was?
Das war's. Vielleicht noch das 1-3 Solotkin, dieser Lob über Bless. Fand ich echt nice. Fand sah gut aus.
Eine.
Und Johnny Goede war halt im Kasten. Fand ich schön. Irgendwie beim 7 Meter, bei dem 6 Meter habe ich ihn gesehen. Dann auch noch, war er noch, glaube ich, noch länger drin.
Ja,
Fand
ja.
ich cool. Er ist noch da. Und ja.
Ein Tor muss ich noch hervorheben. Und zwar war es, glaube ich, das 2:0 von Ribeiro. Ist ein Freistoß, ja, von halb links. Ribeiro kommt dann halb rechts rangelaufen und Söser spielt ihn an, also Memo spielt ihn an und alle gehen davon aus, er legt ihn mit der Sohle ab, so zu Söser, weil Söser direkt hinterher geht. Was macht Ribeiro? Richtig geil, antizipiert das, zieht ihn aber mit der Sohle zur Seite, lässt sein Spiel aussteigen und haut das Ding knallhart rein. Richtig geile Freistoßvariante, weil das ist nämlich die zweite Option. Ribeiro sieht, dass sein Gegenspieler ihnen eben diese Ablage abkauft, also das ist sozusagen das Fintieren, also der denkt eben in dem Moment, ja, der legt den zu Söser ab, deswegen macht er den Schritt dahin und er merkt das und da sieht man wieder eine Stärke des Fußgelenks, das schnellste Gelenk, das er haben kannst im Sport, mehr oder weniger, also zumindest im Fußball oder alles, was mit Füßen und Ball zu tun hat, wie schnell das auch motorisch, psychomotorisch geht, also diese Kognition, die Entscheidung, die Ribeiro hat, ist allerhöchstes Niveau. Ja, wirklich, das ist allerhöchstes deutsches Futsalniveau, muss man sagen. Wie er mit dem Fußgelenk in dem Moment entscheidet, ich lege nicht ab, sondern ziehe ihn einfach weg. Und deswegen da draußen an alle, die in der Halle oder auf Kleinfeld spielen, nimmt die verdammte Sohle, weil das Fußgelenk entscheidet, also ihr könnt im Moment der Situation mit dem Fußgelenk in alle Richtungen gehen und an dieser Situation sieht man es. Richtig geiles Tor von Ribeiro, muss ich hervorheben, aus Trainersicht vielleicht oder aus Trainingssicht oder was auch immer, Futsal-Liebhaberei. Geiles
Ist
Tor.
auch brutal, was Wallendorf auf der Platte hat. Da ist der Breiro, da ist es auch noch der Djindjic da. Ja, Söse Ak, also ist
Ja.
schon brutal,
Und
so einen Mann da
wenn
noch
du
zu haben.
wüsstest, an wen die alles noch dran sind für die nächste Saison schon,
Oh,
ne?
wow,
Also
wow, wow.
ich weiß
Okay.
da was. Ja, ich will das, ich darf, ich will hier keine Gerüchte äußern,
Okay, ich
aber
gehe nach Wallendorf. Ich sag's. Nein.
die sind an Daniel Weimer dran. Ja, aber das ist eben, die machen wieder Ferrari. Ich hoffe, die übernehmen sich nicht, wenn sie da wieder weiter investieren, weil du kannst halt, die haben vielleicht gerade eine super Mischung, ne? Und zu viele Köche können halt auch das Essen versalzen oder die Suppe versalzen, wie auch immer, aber schmeckt dann nicht mehr. Und das hatten sie schon mal, diese Erfahrung. Ne? Ich hoffe, dass also Osowski und Amar Džindić machen einen guten Eindruck im ersten Spiel und fügen sich gut ein. Ja, ich hoffe, dass der Kern, der übergeblieben ist, da jetzt auch wirklich die Mentalität vorlebt. Ne? Also in der Hinsicht, Ferrari fährt aktuell wie ein Ferrari. So ist das. Ne? Top. Cool.
Letztes
Ja.
Spiel.
Letztes Spiel schon. Ja, das war deins.
Mainz HSV Fortuna 7:3 und mir fällt einfach nur ein, ja, der HSV dominiert halt maximal das Spiel.
Ja.
War schon verrückt, gespickt von ziemlich guten Angriffen und Konterspielen vom HSV, aber halt auch wirklich von individuellen Fehlern bei uns, bei Fortuna. Wir hatten einen neuen Spieler bei Wesley Hayes aus den Niederlanden oder Belgien. Noch geholt von Schein. Es gab auch einen neuen Keeper da beim HSV. Michel Moro habe ich gesehen. Auf der Bank Ersatz für Jalle. Aber
Aber
ja,
der war
dafür.
schon im Tor, der war schon,
Ja, war schon drin, ne? Okay, dann
ja,
habe ich den
als
Namen
Jalle weg
einfach.
war, war der sogar im Tor. Ich glaube in Hohenstein,
Echt?
ich
War das
weiß
nicht
gar
ein
nicht, wo
anderer?
Hohenstein war oder so.
Okay, dann.
Doch, da stand er schon im Tor.
Okay, dann,
Ja.
sorry. Dann, ja, das war einfach dominierend. War stark gemacht von dem HSV. Geiles Futsal, Feuerwerk, gute Stimmung in der Halle. Muss man echt sagen. Respekt. Ich habe mir noch das Tor 3-0 von Neves rausgeholt. Denn da holt er sich den Ball in der Mitte von Schovtorov, der nun auch echt noch mit seiner Erfahrung ein richtig Spitzenspieler ist. Nimmt den Ball da ab, macht dann noch zweimal Ballrolle. Einmal gegen den Fixo, ich weiß gar nicht, wer da Fixo stand. Und dann auch noch gegen Martin Wu, der auch wieder ziemlich gute Paraden gezeigt hat, aber diesmal auch ein, zwei Schwächen. Und macht aber, und deshalb komme ich zum 6:3, Martin Wu macht den Kroos-Style und macht da vorne die Bude am zweiten Pfosten. Also der kann das und der hat auch Bock darauf zu laufen, der läuft auch immer los. Also er hat dieses gut gelernt vom Chris vielleicht. Ja, einfach, dass man sich nicht zurücknimmt, nach vorne zu gehen und das auch weiter so macht. Ist natürlich stark zu beobachten, wenn du es einmal lernst, so und das auch in dem Team, als Teamkultur kann man es ja bezeichnen. Ja, der Torwart kann ruhig nach vorne. In anderen Teams siehst du das fast gar nicht, weil die Teamkultur nicht da ist, weil der Trainer wahrscheinlich meckert und es gibt ja aus der Psychologie auch die Experimente, wo man dann so Affen zu einer Leiter stellt und dann sagt, geht mal hoch, Bananen auf der Leiter und dann sind die Affen, das ist wohl wirklich passiert, dann hoch auf die Leiter und dann gab es irgendwie Regen oder sowas. Und dann haben die Affen gesagt, nee, geh da nicht hoch, weil die anderen wollten nicht nass werden. Und dann hat man die Affen aber ausgetauscht über die Zeit und hat dann beobachtet, dass die Affen, die dann ausgetauscht wurden, immer noch dieses Verhalten haben. Die haben die Leute nicht auf die Leiter gelassen. Die wussten aber gar nicht mehr, warum. Die wussten einfach nur, okay, wenn ich auf die Leiter gehe, werde ich verprügelt von den anderen. Und das ist halt bei einem Flying Goalkeeper-Kultur genau dasselbe. Wenn du
Du
reinkommst
hast gerade Teile von Sozialisation und Erziehung
Ja, genau. Und du machst halt
aufgezählt.
das, was du siehst und was die Kultur dir mitgibt. Und dann, wenn niemand den Torwart rennen lässt, dann machst du es als Torwart auch selbst nicht, weil du hast ja dann direkt die Kritik vom Trainer
Ja.
oder der Trainer sagt dir einmal nur, bitte lass das, dann wirst du es
Daniel.
einfach nicht mehr machen.
Daniel, wir lernen durch
Ja.
Imitation. Also,
Ja, sehr gut,
das
ja.
ist der Punkt. Also, Imitation, im Unterbewusstsein ist die Imitation das Stärkste. Na, also, gutes Beispiel ist, hier mal für alle ein bisschen Pädagogik, habe ich schon mal erzählt vielleicht, wenn nicht, eine Mutter, die ihrem Kind eine Rede oder einen Vortrag hält über Ehrlichkeit, weil das Kind gelogen hat, dann sagst du, komm mal mit ins Wohnzimmer, ich muss dir jetzt mal was erzählen. So, du musst ehrlich sein, bla bla bla. Es klingelt die Tür, ja, die Mutter guckt aus dem Fenster und sieht, ah, das Kind, da draußen ist die Nachbarin, hat die Mutter keinen Bock drauf und sagt, während der Rede über Ehrlichkeit dem Kind, geh mal hin und sag, dass ich nicht da bin. So, das Kind, da kannst du Studien dir anschauen, ne? Sozialpsychologie, was auch immer, Habitus, kannst alles mit reinnehmen. Das Kind wird in Zukunft weiter lügen, weil es einfach nur das, was es beobachtet, und die Handlung, die ausgeführt wird schlussendlich, das imitiert es und das ahmt es nach. Und deswegen ist Beobachtung viel wichtiger als Reden. Deswegen ist Lernen am Modell viel
Stark,
wichtiger
ja,
als
sehr gut.
Reden. So. Und ich sage auch mal, Trainer da draußen, zeigt euren Jungs Futsal. Zeigt euren Jungs Spiele. Die sollen nicht Bundesliga Fußball gucken, die sollen Bundesliga Futsal gucken, weil das Imitieren ist viel stärker als, ne, also so, als das Reden
Habe
darüber.
ich auch
Trainer
immer,
können so viel
immer
reden.
als Tipp mitgegeben. Schauen, 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 imitieren, imitieren, imitieren.
Ja, ich hatte heute noch ein Gespräch ich sage jetzt nicht mit wem, aber einen aus dem Futsal, und habe das auch nochmal mit Nachdruck gegeben. Ich denke, dass es 70, vielleicht sogar 80% der Entwicklung eines Spielers ist, dass er einfach selbst Futsal guckt und dann versucht nachzuahmen. Ja, ein Rabona hat im Fußball keiner im Training gelernt. Das macht er von sich aus, weil er
Das
es
ist ein
bei Ronaldinho
guter
gesehen hat.
Vergleich,
So,
definitiv,
versteht
ja.
der Punkt. So, das ist ja im Futsal dieses Unvorhersehbare, was du brauchst, und sei es im individualtaktischen, technischen oder auch im gruppentaktischen, dass du die Dinge siehst und auf einmal gemeinsam das machst. So, und das Überraschungsmomentum oder das Unvorhersehbare, und das ist eben das Punkt, das lernst du durch Imitation häufig oder eben durch eine Emergenz, weil du dann die Dinge zusammenfügst und was Neues entsteht. Und das ist eben der Punkt, das ist Kreativität. Und da ist wichtig, dass du einfach imitierst bestimmte Sachen und dann daraus zusammenbaust und auf einmal hast du was Neues. Und da ist halt wichtig, dass du Futsal guckst. Genau, und deswegen, das ist jetzt die Quintessenz oder der, ich schließe den Kreis. Martin Wu macht es, weil er es halt bei De Groot gesehen hat und dadurch nachahmen kann. So, das ist der Punkt. Und das ist super. Deswegen schießt er ein Tor. Aber auf der Linie hat halt noch nicht die größte Qualität wie ein Axel Tewitsch oder sowas, und deswegen verlieren sie halt auch da. Aber der HSV einfach überragend, was das angeht, und hat Jalle im Tor, das muss es ja sein. Also nehmen wir einfach mal die Korrelation aktuell von Punkten und Jalle,
Genau,
dann ist
richtig
ganz klar,
guter
da ist ein
Prediktor.
starker Zusammenhang. Jalle im Tor, und der HSV ist mit Jalle im Tor die einzige Truppe, die Weilendorf aufhalten kann in dieser Saison. Denn die Statistik spricht dafür. Also mit Jalle im Tor verlieren sie nicht gegen Weilimdorf und gewinnen alles andere. So, also von daher, ich bin gespannt. Der HSV, also mit Jalle im Tor, auf jeden Fall einer der Geheimfavoriten oder der zweite Favorit in der aktuellen Saison, auf ganz oben vielleicht. Und hier lebt von seiner Aggressivität und dieser ja auch Explosivität im nach Ballgewinnen, diese Umschaltmomente. Du hast schon angesprochen. Und Fortuna aus meiner Sicht überraschend schwach in Drucksituationen. Also keine Druckresistenz. Man versucht es immer über irgendwelche Laufwege zu regeln, anstatt wirklich individualtechnisch, taktisch da mal einen Ahler entsprechend vorzubereiten oder vielleicht auch einfach, ich weiß nicht, was da entwickelt wird in Düsseldorf, aber das sehe ich, seit Jahren sieht man das, dass da in Drucksituationen dann irgendwann Flaute ist. Und das ist halt so. Und deswegen stehen sie halt aktuell eben auf Platz 8 und sind auch abgeschlagen Achter, muss man sagen. Also sind einfach irgendwo im Niemandsland punktemäßig, muss man einfach so sagen. Ja, aber werden in den Playoffs spielen, höchstwahrscheinlich dann gegen Weilendorf. Und dann haben sie halt im Weilendorf schon, ja, interessante Chancen dann, könnte man sagen. Ja, genau. Aber für mich Düsseldorf dann, ja, werden nicht absteigen, auf keinen Fall. Dafür ist die Struktur zu gut. Und ja, aber in dem Spiel HSV einfach super,
Zu
super.
dominierend, aber klar, Klassenerhalt reicht und dann in den Playoffs,
Genau,
dann kommen wir wieder.
macht man Jan Regensburg vom letzten Jahr, ne? Als na gut, da
Ja,
waren sie Vierter,
genau.
aber als Außenseiter den Titel holen.
Ja. Gut.
Cool, Daniel.
So, sind wir durchgesprintet, aber es müssen auch, glaube ich, beide los. Aber passt ja auch. Ich
Passt.
wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Meldet uns News und Korrekturen wie immer. Sebastian, bis vor dann dich.
Ja, wünsche ich dir auch, Daniel. Schönen Abend noch, schönen Tag, was auch immer. Und allen da draußen eine schöne Restwoche, was auch immer. Schönes Wochenende. Habt eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Wieder live. frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.